Nächste Frage, was kam denn nach den Richtern, um ein bisschen Ordnung im Volk zu bewirken? Könige. Diejenigen, die ihre Hausaufgaben schon gemacht haben, haben hoffentlich angegeben in der Buchzusammenfassung, dass der Wunsch des Volkes nach einem König etwas war, was böse war in den Augen Gottes. Gott wollte von vornherein diese Königsgeschichte nicht haben. Kannst du dich erinnern, warum das Volk den König haben wollte? Genau. Perfekt. Genau das war der Punkt. Man guckt, weil es innen nicht so richtig läuft, nach draußen, wie machen es die anderen? Und genau das wollte Gott nicht. Schon bevor die ins verheißene Land rein durften, hat er gesagt, die Sachen, die da laufen, alle abschaffen. Alle Könige beerdigen, alle Gottheiten zerstören, alles platt machen. Kümmert euch nur um meine Gerechtigkeit, spricht der Herr, schaut nicht auf die anderen Völker. Na genau das machen sie. Sie wollen einen König, der Prophet Samuel und der auch Richter war. Der Samuel, der muss diesen König einsetzen. Und das haben wir beim letzten Mal bei den Samuel-Büchern uns angeguckt, wie das anfing mit den Königen. Saul, David. Ja, und jetzt geht's weiter mit Königen. Und wir werden immer wieder merken, wie schwierig das für das Volk ist, mit dem König richtig umzugehen. Habt ihr alle ein Skript zur Bibelkunde bekommen? Also für heute. Ja, super. Dann werden wir jetzt nämlich dort einsetzen. Auch hier will ich 1. und 2. Könige in einen Vortrag zusammenfassen, was dazu führt, dass das ursprünglich 18 Seiten lange Skript von mir auf 11 oder 10 Seiten zusammengedampft werden musste. Wer seinen Lieblingskönig nicht ausführlich genug und mit all seinen Nichten und Schwiegertöchtern richtig erwähnt finden möchte, möge das vorab bitte entschuldigen. Wir sind bei Bibelkunde immer im Fach Bibelkunde, nicht im Fach Auslegung. Das ist für euch vielleicht völlig peng, aber das merke ich an dem Europäischen Bibeltrainingszentrum immer, dass die Leute gerne im Fach Bibelkunde eigentlich das Fach Auslegung hätten. Alle 66 Bücher des Neuen der Bibel, des Kanons, in 9 Monaten gemeinsam durchlesen und jeden komplizierten Vers und Sachzusammenhang erklärt bekommen. Wunderbar. Manche Leute beschäftigen sich ihr ganzes Leben mit der Bibel und schaffen es vielleicht, einige Exoten darüber auch Kommentare zu schreiben. In Bibelkunde geht es uns um was anderes. Da geht es uns nicht so sehr um die Details. Auch wenn uns das beim Lesen manchmal sehr neugierig anreizt, zu lesen. Ach, wer ist denn das? Warum heißt denn der genauso wie der andere König? Ist das nun genau derselbe König? Da kann ich heute in den 60 Minuten, die ich habe, leider nicht jede Frage klären, ist auch nicht mein Punkt. In Bibelkunde geht es mir darum, dass ihr den roten Faden erkennt, gezeigt bekommt oder merkt. Denn ich glaube, dass das, was hier in diesen Büchern 1. und 2. Könige beschrieben ist, nicht nur ein reines Geschichtsbuch ist. Und der König starb und ein neuer König wurde König und er lebte wie sein Vater David oder er lebte nicht wie sein Vater. Seine Taten waren wie die von Jerobeam, nur noch schlechter. Es ist nicht nur ein reines Geschichtsbuch, sondern ich glaube, dass da neben den geschichtlichen Details, die ja alle stimmen, aber dass neben den geschichtlichen Details noch etwas anderes drin steckt, weswegen Paulus schreiben kann in 2. Timotheus 3,15, dass die ganze Schrift von Gott gehaucht gegeben wurde und uns nützlich ist. Und da muss man sich natürlich 1. und 2. Könige angucken und sagen, was soll mir das bringen? Ich persönlich bringe dauernd die Könige durcheinander. Seit der Reichsteilung, von der wir ja heute auch noch erfahren werden, gibt es dann auch noch plötzlich 2 Könige gleichzeitig, mindestens 2 Könige gleichzeitig. Dann haben die teilweise auch noch die gleichen Namen, sodass du manchmal nicht sicher bist, ist das jetzt der aus Juda oder ist das der aus Israel? Das ist ein bisschen verwirrend. Aber was ist eigentlich die Lehre, die ich mitnehmen kann? Und das ist das, was ich an Bibelkunde so spannend finde, wie so ein Adler über den langen Text zu fliegen. Und ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen mitnehmen kann heute. Fangen wir an, Zeile 3. Die beiden Könige-Bücher umspannen 4 Jahrhunderte der Geschichte Israels. Wow, wir werden heute 4 Jahrhunderte, 400 Jahre in 60 Minuten behandeln. Sie sind im Original ein Gesamtwerk gewesen. Erst bei der Übersetzung ins Griechische wurden sie in 2 Teile aufgeteilt und diese Aufteilung wurde dann in allen nachfolgenden Versionen von Bibelausgaben fortgesetzt. Ich habe also den Verfasser der Königebücher hinter mir, wenn ich beides in einem behandle. Wie hieß denn diese Übersetzung ins Griechische? Septuaginta, ruft der Norman rein, stimmt ihr ihm zu? Was ist mit der Hexapla? Okay, habt euch nicht reinlegen lassen. Septuaginta ist richtig. Hexaplas, was Modernes. Da sind 6 Bibelübersetzungen nebeneinander dargestellt. Unter anderem auch die Septuaginta. Nee, ihr könnt da gerne auf die Linie in Zeile 4 und 5 Septuaginta schreiben. Und 70 ist nichts anderes im Römischen als LXX. In alten Sprachen wurden Zahlen durch Buchstaben dargestellt. Im Lateinischen halt mit LXX. L50, X10. Zusammengerechnet sind das 70. Das Werk hat die, also wenn ich vom Werk rede, meine ich immer 1. und 2. Könige zusammen. Die beiden Bücher haben die religiöse Geschichtsdarstellung fortgesetzt, die mit dem Buch Josua schon begonnen hatte. Unser Werk beginnt mit dem Aufstieg Salomos und endet mit der Zerstörung Jerusalems. Merkt euch das einfach so, wenn ihr versucht, die Zeitspanne euch zu merken. Die Königebücher beginnen, Salomo wird König und es endet mit Jerusalem wird zerstört. Dann habt ihr die Zeitspanne echt gut im Kopf. Und wenn ihr dann was sucht, wisst ihr schon mal, wo ihr suchen müsst. Das ist eine geschichtliche oder eine politische Darstellung, die erste Zeile. Die Zeile 10 ist mehr eine religiöse Sicht. Es beginnt mit der Aufrichtung des Tempels und endet damit, dass dieser niedergebrannt wird. Das ist für euch vielleicht erstmal nur ein Datum, also eine kleine Information. Aber es ist im Grunde genommen auch das, was der Darsteller oder was der Verfasser des Buches darstellen möchte. Nämlich, es fing gut an und es endete in der Katastrophe. Was für uns nur ein Gebäude ist, der Tempel, war für den Juden der Inbegriff seiner Religiosität. Und das stimmt auch. Wenn der Tempel in Pracht dastand, ging es dem Volk auch gut. Nicht, weil der Tempel gut dastand, ging es dem Volk gut, sondern wenn das Volk mit Gott lebte, ging es ihm gut. Und wenn es ihm gut ging und weil es mit Gott lebte, kümmerte es sich um den Tempel. Sobald das Volk aber anderen Göttern nachhurte, andere Interessen hatte, und gegen Ende von 2. Könige werden sie deutlich andere Interessen haben, nämlich ihre eigenen Häuser und ihre eigenen Hütten, dass die schön dastehen, na, dann bleibt natürlich kein Geld und keine Zeit mehr für die Kirche, für die Tempel über oder für den Tempel. Von daher kann man am Tempel, das ist ein äußerlicher Indikator des geistlichen Zustandes des Volkes oder der beiden Länder. Kann man mal ganz gut sehen. Das Werk zeigt, wie das Volk Israel seinen Bund mit Gott nicht einhielt und sich weigerte, Gott treu zu bleiben. Wer ist der Verfasser? Die jüdische Tradition sagt, es war Jeremia. Die haben so eine Tendenz, jedes Buch aus dem Alten Testament, das sie nicht zuordnen können, Jeremia zuzuordnen. Also wann immer ihr unsicher seid, sagt immer, vermutlich sind die Juden der Ansicht, es war Jeremia. Ihr liegt meistens richtig. Aber die Bücher selbst sagen nichts über den Verfasser und es gibt ein paar Hinweise, die vielleicht auch gegen Jeremia als Verfasser sprechen. Von daher lassen wir es offen und ich werde künftig immer vom Verfasser reden. Der Verfasser dieser Bücher war aber definitiv Zeuge des Untergangs des Südreichs und des Versagens des Volkes Israels, seine einzigartige Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Die Abfassung der Bücher wurde demnach 561 vor Christus abgeschlossen, denn dies ist das Datum des letzten historischen Ereignisses, von dem sie berichten. 561 vor. Das werde ich nie abfragen, aber es ist gut, trotzdem so ein bisschen eine zeitliche Orientierung zu kriegen, wenn ihr euch merkt, einfach im 6. Jahrhundert vor Christus, dann ist das okay. Aber 400 Jahre Zeitspanne, das heißt, wir fangen knapp bei 1000 an, ja, so ganz grob gerechnet. Der Verfasser bezieht sich nirgends auf den Perserkönig Kyros. Was hat der gemacht, der junge Mann? Warum ist das so wichtig, dass sich der Verfasser nicht auf Kyros bezieht? Er bezieht sich auch nicht auf Karsten und Ansgar und keiner schreibt darüber ein Buch. Warum ist das wichtig, dass Kyros nicht erwähnt wird? Steven?
Das ist der, der das bei Israel aus Babylon rausgeholt hat, oder?
Rausgeholt hat, ist die falsche Variante. Er hat sie rausgeschickt, weil er war nämlich Chef von der Ganze. Und er hat ihn erlaubt zu gehen. Okay, aber so ein wichtiges Ereignis. Juhu, wir dürfen aus der Gefangenschaft wieder nach Hause, in die Heimat zurück. Das wäre die Erwähnung eine Erwähnung wert gewesen. Von daher nehmen wir an, dass als Kyros dieses Edikt erließ, diesen Erlass rausgab, dass da der Verfasser sein Buch zumindest schon abgeschlossen hatte. So, steht hier Freilassung der Juden aus dem Jahr 539 vor Christus. So, zack. Wir vermuten, dass die Bücher der Könige irgendwann während der letzten 20 Jahre des Exils abgeschlossen worden sind. Der Verfasser blickt also, und das ist ganz wichtig zum Verständnis des Buches. Man darf sich das nicht so vorstellen, wie vielleicht ein Mose es gemacht hat. Mose läuft so durch die Wüste und immer wenn sie irgendwo mal stehen bleiben müssen, damit die Tiere grasen können und alle Zelte aufgehoben, setzt er sich hin und schreibt gerade mal so ein bisschen was auf. Es ist kein Logbuch, was wir hier haben, sondern im Exil guckt der Verfasser auf die letzten 400 Jahre zurück. Was war denn 1000? Was war 900? Was war 800? 700? Was ist jetzt der Fall? Und er hat natürlich eine Kenntnis, nämlich, wir sind nicht mehr in Israel. Er weiß definitiv, oh weia, wir die Israeliten sind in der Gefangenschaft. Verflixt nochmal, warum? Warum sind wir in der Gefangenschaft? Wir haben noch große Verheißungen des Gottes, der diese Welt gemacht hat. Abraham, schau dir dieses Land an, das wird dir alles gehören und du wirst nachfolgen wie Sand am Meer haben. Guck an den Himmel, so viele Sterne, so viel werden deine Nachfolgen sein. Und all das Land wird dir gehören, das Land, das von Milch und Honig überfließt. Und der Verfasser steht da und sagt, passt irgendwie nicht. Wie heißt es in einer, ich weiß gar nicht, wo der Spruch herkommt, Schild hoch, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wie bitte? Schuld ist Manitou? Dann habe ich das daher. Ich habe den Film nie gesehen, aber diese Szene war vermutlich im Werbetrailer. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Dieses kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, sowas Blödes. So wie Daniel, ja, in der Gefangenschaft, sowas Blödes. Was suchen wir hier eigentlich? Und dann guckt er zurück und sagt, oh, das hat eine Ursache. Und ich schreibe das mal alles auf. Ich schreibe das ganz exakt auf. Ich klaube Informationen zusammen, so wie auch Daniel in Archiven gewühlt hat und alte Schriften sich rausgeholt hat. Und dann plötzlich Dinge entdeckt hat, die so im allgemeinen Wissen untergegangen waren. Also, es ist ein Rückblick. Es ist ein bewertender Rückblick. Der Verfasser hat ein Ziel. Er will nicht nur Geschichte verfassen. Der Verfasser blickt also zurück und deutet die Ereignisse theologisch. Zeile 28. Die Weltreiche, Assyrien und Babylon und Medien in dem Fall, waren Werkzeuge in Gottes Hand, um sein Volk zu bestrafen. Der Verfasser ist im Exil, weil sein Volk bestraft wird. Die Assyrer und Babylonier konnten nur das bewerkstelligen, was Gott sie zu seiner Zeit ausführen ließ, auf seinen Befehl hin. Es war nicht einfach nur so, wir hatten zu wenig Soldaten und deswegen sind wir jetzt gefangen. Sondern Gott hat das gemacht. Gott ist der Urheber unseres Leidens. Und der Verfasser führte das politische und militärische Scheitern der israelitischen Könige darauf zurück, dass sie dem Bund mit Gott nicht die Treue hielten. Wir sind bestraft, wir werden bestraft, weil unsere Väter Gott nicht die Treue gehalten haben. Vorgehensweise, das Werk gibt also nicht nur die Geschichte wieder, sondern die Ereignisse werden so angeordnet und so kommentiert, dass es eine deutlich religiöse Sicht bekommt. Wie sah es, und das, wenn ihr das Buch lest oder die Bücher lest, werdet ihr merken, immer wieder habt ihr so ein Muster vorliegen. Wie sah es mit der Treue des einzelnen Königs aus? Und in welchem Zusammenhang steht das zum Schicksal Israels? Wenn wir auf die nächste Seite gehen, Seite 2, finden wir den Anknüpfungspunkt, den der Verfasser hat. 5. Mose 28. Wo befindet sich das Volk Israel da? Habt ihr eine Idee? 5. Mose, ist es da schon im verheißenen Land? Ist es nicht im Land? Norm schüttelt den Kopf. Ist nicht im Land? Okay, Bibelkunde? Wir kennen alle Bibelkunde. Warum gibt es das Buch 5. Mose überhaupt? Bin ich der Heilige Geist oder was? Warum gibt es 5. Mose? Oder wir machen noch eine schwerere Frage. Das ist für die, die frischer dabei sind, muss nicht antworten, aber alle anderen können das. Von daher ruft es einfach rein. Was heißt denn 5. Mose als Fremdwort? Wie ist denn dieser Fachbegriff für 5. Mose? Steven will uns imprägnieren mit seinen Fremdwörtern. Deuteronomium. Und was heißt denn Deuteronomium? Die Wiederholung des Gesetzes. Okay, warum wird denn das Gesetz wiederholt? Wir nähern uns der Frage, warum haben wir 5. Mose? Evelyn. Okay, die Originalgeneration, die aus Ägypten geflohen oder gerettet wurde, hatte das Gesetz bekommen, aber die war tot, weil sie in 40 Jahren Wüstenwanderung sterben mussten. Und jetzt, 5. Mose, steht die nächste Generation in Kraft und Saft. Ja, können ja nicht groß alt sein, höchstens 40 Jahre so ungefähr. Stehen da und wollen eigentlich in das verheißene Land. Die können schon mit den nicht vorhandenen Fernrohren und Ferngläsern das verheißene Land sehen, freuen sich schon auf die großen Weintrauben. Und Mose sagt, stopp Jungs, bevor ihr da reingeht, wiederhole ich noch mal ganz kurz als Predigt das Ganze, was Jahwe uns gesagt hat. Und dort hat er im Grunde genommen zwei Handbewegungen gemacht. Die eine Handbewegung war die und die andere war die. Ihr könnt es ja schon mal auf die Zeile 40 schreiben. Das Wohl und das, kennst du den Begriff? Ich finde den Begriff so toll. Das Wohl und das Wehe. Das ist ganz altes Deutsch. Vermutlich Luther 1800, schlag mich tot. Aber das ist so eine Redewendung. Mose legt ihnen das Wohl oder das Wehe vor. Elberfelder formuliert Segen und Fluch. Und zwar in einer relativ simplen Formel. Folgt ihr Gott in eurem Herzen und euren Taten, dann gibt es Segen. Folgt ihr ihm nicht, dann gibt es Fluch. Gott ist zornig über Leute, die ihm nicht folgen. Und Zeile 40, rückblickend, stellt der Verfasser nun die Richtigkeit dieser Lehre, dieses Bundes fest und belegt es König für König. Folgte er Gott in seinem Herzen und in seinem praktischen Leben? Wer ist da der Musterkönig für Treue Gott gegenüber? Wenn ein König verglichen wird, im positiven Sinne, mit welchem König wird er verglichen? Geht zu dem Zeitpunkt noch nicht? David. Ja, wir haben ja jetzt nur die Samuel-Bücher, da haben wir noch nicht so wahnsinnig viele Könige zur Verfügung. Ja, und als ein gutes Beispiel wird David genannt. Hiskia ist auch ein guter König, aber das dauert noch ein bisschen, bis er in die Ahnen- oder die Ehrentafel aufgenommen wird. Also Zeile 43 könnt ihr David schreiben. Oder mangelt es seinem Glauben an vollständiger Hingabe und das hat dann böse Konsequenzen. Welcher König könnte da als abschreckendes Beispiel gelten zu dem geschichtlichen Zeitpunkt, wo wir uns befinden? Saul, genau. Zeile 44 könnt ihr dann Saul hinschreiben. Wohl oder wehe. Ist kein, jetzt machen wir mal eine Sitzung und versuchen einen Kompromiss zu finden. Ein bisschen Bale, ein bisschen Yahweh, ein bisschen Nachfolge, aber Freiheit brauche ich doch auch. Nein, folge Gott nach und sei ihm treu in deinem Herzen und deinem Leben und du wirst gesegnet werden. Folge ihm nicht nach, brich sein Gebot und du wirst verflucht. Und dieses 5. Mose 28 ist dem Verfasser vermutlich in Erinnerung gewesen, weil er so sein Buch aufgebaut hat. Bei der Beurteilung benutzte der Verfasser nun ein Muster, Zeile 46. Jeder König wird anhand einer stehenden Einleitungs- oder Schlussformel vorgestellt. Diese Formel enthält immer auch eine Bewertung des betreffenden Königs. Beurteilt wird seine Treue gegenüber dem Bund und seine Bereitschaft, in den Wegen des Königs Davids als des mustergültigen israelitischen Königs zu wandeln. Viele Könige, die im Blick auf den Bund mit dem Herrn versagt haben, werden mit Jerobeam dem Ersten verglichen, dem König des Nordreichs Israel, der für Rebellion und Missachtung Gottes steht. Zu dem kommen wir nachher nochmal. Dieses Muster habe ich euch in dem Kasten rechts abgebildet. Solltet ihr erste und zweite Könige lesen, achtet mal ein bisschen darauf. Immer wenn der König vorgestellt wird, am Anfang oder am Ende, gibt es mehr oder weniger diese Viergliederung. Einleitende Bemerkung zu der Person, eine beurteilende Bemerkung und er wandelte in den Sünden seines Vaters oder er wandelte nicht in den Sünden seines Vaters. Dann Bezugnahme auf eine Geschichtsstelle, Geschichtsquelle, dazu kommen wir gleich noch, was aber von so und so zu sagen ist, das steht geschrieben in der so und so Chronik. Und dann gibt es noch eine Schlussformel und so legte sich zu seinen Vätern. Das ist so ein fester Stempel, wie so ein Formular, was verwendet wird, womit auch das Buch ein Stück weit gegliedert wird. Spannend ist, jetzt bin ich wieder in Zeile 55, dass es dem Verfasser gar nicht so sehr um politischen Mut geht. Es werden nicht die politischen oder wirtschaftlichen Erfolge des Königs in den Vordergrund gestellt, sondern seine Treue zum Bund und die Loyalität zu Gott. Also Treue zu Gott. Omri, Jerobeam der Zweite und Usia, da wird kaum was über die großen politischen Taten gesagt. Hingegen ist der Verfasser sehr interessiert an dem religiösen Abfall von Jerobeam dem Ersten, dem späteren Muster für allen Abfall, Ahab, Ahas und Manasse, wie auch an den religiösen Reformen Jehus, Hiskias und Josias. Der Verfasser sagt nur wenig zu Omris wichtiger Herrschaftszeit im Nordreich Israel, aber dem Sohn von Omri, dem Ahab, widmet er lange Passagen, diesem König, der politisch eigentlich völlig unwichtig ist. Ihr merkt, es geht nicht um ein Geschichtsbuch nur, auch wenn die geschichtlichen Fakten, die dastehen, die sind Fakten, aber es geht nicht um den Schwerpunkt Geschichte chronologisch darzustellen, es geht auch nicht um wirtschaftliche und politische Erfolge auf Neutestamente, es geht nicht um das Äußere. Statistiken von Zugängen in der Gemeinde, ja, Spendenstatistik oder ähnliches, sondern es geht darum, Lebt er treu mit Gott oder nicht? Zeile 66, die Reihenfolge beachte. Der Verfasser wechselt zwischen den Königen Israels und denen Judas ab, ohne dabei immer chronologisch zu verfahren, was zu einem gewissen Durcheinander im historischen Ablauf führt. So schildert er zunächst Baschas Grenzkonflikte mit Asa, ehe er Bascha formell einführt. Ist nicht schlimm, weil er steht ja nicht. Und ich schreibe euch nun chronologisch genau getrennt nach Reichen auf, wie die Könige heißen. Dafür gibt es Bücher, wo Tabellen drin sind, wo man versucht, die Chronologie darzustellen. Das war aber nicht das Anliegen des Verfassers hier. Es ging ihm um eine Beurteilung von Königen und eine Rückschau auf die letzten 300 bis 400 Jahre, um zu erklären, warum sind wir in der Misere, in der wir eigentlich sind. Der Verfasser hat Quellen benutzt. Er kann ja schlecht die 400 Jahre selbst gelebt haben. Ich habe euch die Quellen hier aufgeschrieben in den Zeilen 74 bis 76. Ist für mich jetzt nicht weiter interessant. Ja. Zum Teil ja. Also wenn du die Fußnote anguckst, es gibt so ein bisschen ein paar Ausgrabungen, gerade aus den assyrischen Archiven, dass wir da Quellen haben und teilweise auch sagen können, oh, guck mal, das ist genau der König, der in der Bibel steht. Manchmal haben wir mit den Namen ein bisschen Schwierigkeiten, weil die nicht immer einheitliche Namen haben. Manchmal wechselt der König bei Thronbesteigung seinen Namen, kriegt einen neuen Namen. Ja, ist nicht so verwunderlich. Ja, wir kennen das auch im Neuen Testament, dass Leute neuen Namen bekommen. Saulus, Paulus zum Beispiel, Petrus und andere. Also es gibt außerbiblische Funde, ja. Dass du jetzt irgendwo bei Google Books reingehen könntest, sagen könntest, ich hätte gerne mal die Chroniken von Salomo, leider nicht, nein. Die Bibel war das erhaltenswert. So, eine Gliederung, die ich euch nicht vorlesen möchte auf Seite 3, möchte euch aber raten, weil ich ja wieder wie dieser Adler über das Buch drüber fliegen möchte, versucht euch die Dreiteilung zu merken. Die Königebücher oder das Werk der Könige ist in drei große Teile geteilt. Erstens das Großreich Salomos. Das könnt ihr euch leicht merken, weil wir ja vorhin gesagt haben, das Werk beginnt mit Salomo und endet mit dem Fall von Jerusalem. Genau. Also muss natürlich der erste große Abschnitt auch irgendwie mit Salomo zu tun haben. Das Großreich Salomos, gibt es dann ein paar Unterpunkte. Dann das geteilte Königreich. Bisher ist Israel ja ein geeintes Reich. Und es wird dann im Laufe der Geschichte ab Kapitel 12 geteilt werden. Das ist der zweite große Block. Und am Ende des zweiten großen Blocks geht dann auch Israel unter, wird deportiert, also ins Ausland entführt. Und dann geht es nur noch um das Königreich Juda. Das ist das Südreich. Da wird am Ende von dem Königewerk noch über einzelne Könige, die hier mal aufgelistet sind, berichtet. So, und jetzt in den nächsten Seiten versuche ich, diese 400 Jahre zusammenzufassen. Das wird ja ein Spaß werden. Also, das erste ist das Großreich Salomos. Das verwundert nicht viel. Unter Salomo ist Israel auf seinem Höhepunkt der politischen und militärischen Macht. Er selbst sorgt aber dafür, dass diese Macht vergeht. Er bleibt dem Bund nicht treu. Das Buch beginnt mit der Erklärung, wie Salomo eigentlich König werden konnte. Danach, die Kapitel 3 bis 11, beschreiben die glanzvolle Herrschaft Salomos. Der Anfang war von Liebe und Gehorsam, beides gegenüber Gott, geprägt. Da heißt es, Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Und dann kommt die Einschränkung, die ihr in diesem Muster immer wieder finden werdet. Nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Als ich jung im Glauben war, habe ich das nicht kapiert. Erstens wusste ich nicht, was Höhen sind. Also ich bin mal auf der Höhe, mal bin ich nicht auf der Höhe. Was ist damit gemeint? Und was ist daran so schlimm, dass er geopfert hat? Ist doch toll, wenn man opfert. Könnt ihr mir das erklären, was das heißt? Nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte? Entweder ist meine Stimme so toll, dass er wollte, dass ich es sage. Oder ich habe euch eingeschläfert. C, ihr wisst es nicht. D, ich habe gerade keine Lust, weil es so warm ist. Ich entscheide mich für D, ihr wisst es alle und wollt nur das nicht sagen, weil es so anstrengend ist. Also Höhen, Hügel, Berge. Ja, also bei uns hier in Berlin wäre die nächste Höhe der Kreuzberg, was glaube ich die höchste Erhöhung in West-Berlin ist. Ich weiß nicht, ob Ost-Berlin irgendeine höhere Erhebung hat. Also man klettere auf irgendeine, hier im Süden haben wir die Müllberge, man klettert drauf. Altes Denken, ja, wenn du nach oben gehst, bist du Gott näher. und dort wird geopfert. Und diese Formulierung auf den Höhen opfern, eigentlich sollte der Israelit ja nicht überall opfern, wo es ihm auf die Idee kommt, das ist immer ein Hinweis auf Götzendienst. Also wenn es heißt, auf den Höhen wurde geopfert, kannst du immerhin schreiben, wurde dem Baal oder irgendeinem anderen Götzen geopfert. Der Baal ist ein sehr prominenter Götze, also ein falscher Gott. Der hat einen Namen. Und gerade hier in unserem Werk wird der Baal sehr oft Thema sein. Also, er hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters. Leider hatte er aber den Makel, dass er parallel auch götzendienerische Opfer gebracht hat. Kapitel 3,3 hatte er sie noch nicht. Aber du hast recht, später wird das ganz doll werden und am Ende werden nicht nur seine Frau, sondern seine vielen Frauen sein Tod sein, sein geistlicher Tod. Israel blühte nicht wegen Salomos Genialität oder seiner besonderen Begabung auf, sondern wegen der Weisheit, die Gott ihm verlieh. Gott versprach, Salomo das zu geben, was er von ihm erbat. Anstatt aber um Reichtum, ein langes Leben oder den Sieg über seine Feinde zu bitten, bat Salomo um Weisheit. Erinnert euch das nicht an diese Märchen? Man läuft durch den Wald und ein kleines, schutzliges Männchen kommt raus. Du hast 3 Wünsche frei. Norm würde sagen, okay, mein erster Wunsch ist, dass ich unendlich viele Wünsche habe. Da muss ich nicht weiter nachdenken. Genau. Dieser Mann hat gesagt, ich könnte mir den Sieg über Feinde wünschen, ich könnte mir Reichtum wünschen, ich könnte mir ein langes Leben wünschen, aber er hat gesagt, ich wünsche mir Weisheit. Gott war über dieses Ersuchen so erfreut, dass er Salomo zur Weisheit auch noch Reichtum, langes Leben und Siege schenkte. All dieser Segen war allerdings damit verknüpft, dass Salomo Gott gegenüber gehorsam war. Richtig, Anneliese. Gehorsam, Zeile 109, Gehorsam. Die Erinnerung daran klingt wie eine unheilsschwangere Warnung. Ich hoffe, ihr mögt so ein Deutsch. Also, ja. Wir dürfen den Segen genießen. Aber bitte immer im Hinterkopf haben, dass da eine Bedingung dran hängt, nämlich, dass wir Gott treu bleiben. Und wenn wir das vergessen, ist unser Segen schneller weg, als wir denken. Die Weisheit Salomos wird anschaulich anhand des Geschehens um 2 Frauen, die sich um ein Kind streiten, beschrieben. Habe ich nicht weiter ausgeführt. Man kennt es aus dem Kindergottesdienst im besten Fall oder kann es auch nachlesen. Aber das ist so der erste Fall, wo seine Weisheit einfach wunderbar dargestellt wird. Unter Salomos, Seite 4, weiser Staatsführung, war dies eine der wenigen Phasen der Geschichten Israels, in der das gesamte Gebiet, das Abraham seinerzeit verheißen worden war, auch tatsächlich in Israels Händen war. Einer der größten Augenblicke in Israels Geschichte war die Einweihung des salomonischen Tempels. Während der bewegenden Feier erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Gebäude. Gott ehrte Salomos Gehorsam durch seine heilige Gegenwart. Es gibt tatsächlich Gemeinden, in denen gepredigt wird und an der Stelle wird nicht gesagt die heilige Gegenwart, sondern die Schechina Gottes. Also falls ihr irgendwann mal in einer Gemeinde seid und also es sind gerade Leute, die viel mit Judenchristen zu tun haben, die reden immer von der Schechina. Ich hatte mal einen Schüler, der hat tatsächlich das Kapitel so zusammengefasst, also er muss in Bibelkunde Kapitel zusammenfassen, die Schechina Gottes erscheint unter dem Volk. Und ich musste echt nachgucken, was ist Schechina? Ich kannte das überhaupt nicht. Das ist die Gegenwart Gottes unter den Menschen, Schechina. Und Gott hat Salomo geehrt, dass er sichtbar irgendwie in diesen Tempel einzog und damit sagte, ja, ich will tatsächlich unter den Menschen wohnen. Und das erinnert an Mose bei der Errichtung der Stiftshütte. Da ist nämlich Ähnliches passiert. Zeile 119. Materieller und geistlicher Segen sind aber kein Garant oder keine Garantie dafür, dass Gottes Gunst ein für alle Mal bestehen bleibt. Mit Kapitel 11 endet die Geschichte Salomos und hier kommt sein moralisches Versagen zur Sprache. Obwohl Gott ihm alles gelingen ließ und ihn mit jedem erdenklichen Segen gesegnet hat, führte Salomos persönliche Schuld dazu, dass sein großes Reich in 2 schwächere Teilstaaten zerfiel. Sie wollten einen König haben. Wie viele Generationen ist das her? Wo befinden wir uns in der Geschichte? Wie heißt der Vater von Salomo? David. Wie hieß der Königsvorgänger von David? Wie hieß der Königsvorgänger von Saul? Gibt keinen. Wir sind in der 3. Generation von Königen. Und dagegen knallt schon so an die Wand, dass das Reich zerfällt. ist es nicht unbedingt, wenn das alles eine Partei wäre, nicht etwas, was ich wieder wählen würde bei der nächsten Wahl. Offensichtlich nicht so eine besondere Erfolgsquote. Schon früh in seiner Regierungszeit war Salomo ein Bündnis mit Ägypten eingegangen, das die Heirat einer Pharaonentochter mit einschloss. Salomos zahlreiche politischen Ehen sollten, wie üblich, die Beziehungen zu anderen Staaten festigen. Das war kulturell üblich. Also ich habe auch Lissi nicht geheiratet aus romantischen Gründen, sondern das hatte schon politische Absichten. Ich habe mich damit in einen großen Konzern eingeheiratet. Doch Gott hatte gerade solche Ehen mit Ausländerinnen untersagt. Seine ausländischen Frauen nahmen Einfluss auf den alternden Salomo, so wie Anneliese gerade sagte, er betete zunehmend andere Götter an. Dies führte zur nationalen Krise. Gott wird das Königreich nach Salomos Tod nicht in seiner jetzigen Größe bestehen lassen, sondern wird Salomos Sohn nur einen kleinen Teil davon übergeben. Da Salomo den Bund nicht einhielt, erweckte Gott ihm Feinde, die ihm im Süden und im Norden seines Reiches, aber auch intern Probleme bereiteten. Unten, oben und mittendrin. Na, gute Nacht. Hatte Salomo anfangs keine militärische Gefahr gekannt, hatte er nun ringsum Probleme. Kapitel 11 ist für die Bücher der Könige im Ganzen von zentraler Bedeutung. Für Salomo war alles gut gegangen. Durch ihn schienen sich die Verheißungen der Erzväter oder an die Erzväter zu erfüllen. Und er schien all das durchzuführen, was Gott für sein Volk geplant hatte. Aber ab nun wird die Geschichte voll von Zerstörung und Verlusten sein. Aus wie vielen großen Teilen besteht das Werk der Könige? Drei, genau. Der erste Teil ist Salomo oder Salomos Königreich. Und es endet mit der Teilung. Zack, jetzt kommen wir in den zweiten Teil. Das geteilte Königreich. Oh, da ist ein S zu viel. Ich muss nochmal kurz ein paar Korrekturen hier einarbeiten. Der Stift auch noch schreibt. Geht schon, musste bloß einfach ein bisschen Start kriegen. Der zweite Hauptteil beginnt damit, dass geschildert wird, wie Salomos Reich in zwei kleinere Reiche aufgeteilt wird. Israel im Norden und Juda im Süden. Wer sich das nicht merken kann, mit was ist im Norden, was ist im Süden, siehe Fußnote 7. In der Bibel, wenn ihr immer wieder lest, wird nämlich nicht immer Israel und Juda gesagt, sondern manchmal wird gesagt, das Nordreich. Und dann fängt man an zu überlegen, war das jetzt Israel oder war das Juda? Und dann hilft vielleicht die Eselsbrücke. Norden und Süden standen sich zunächst feindlich gegenüber, dann folgten übergangsweise Friedenszeiten. Und die letzte Phase der Feindschaft wird dann durch die Eroberung des Nordreichs durch Assyrien beendet. Jerobeam, schon zweimal erwähnt worden hier. Es gibt einen König, der für gute Könige das Vorbild ist, ist David, und Jerobeam ist leider das Negativmuster. Die Frühzeit des geteilten Königreiches ist die Geschichte des Konfliktes zwischen Jerobeam im Norden und Rehabeam im Süden. Der Verfasser stellt besonders die Folgen religiöser Untreue, also der Abgötterei, sowie die Rolle der Propheten dar. Als Jerobeam versuchte, seine Macht im Nordreich zu festigen, führte er religiöse Neuerungen ein, die die bisherige Anbetung Jahwes stark bedrohten. Der Verfasser berichtet daraufhin von zwei Propheten, die von Gott gesandt wurden, damit Jerobeam den Götzendienst entsagt. Einer von ihnen, Ahija, sagte Jerobeam, dass dieser mehr Böses getan habe als alle, die ihm vorausgegangen waren, und dass er Gott selbst verworfen habe. Künftig wird alles Böse mit Jerobeams großer Sünde verglichen werden. Wenn ich das lese, sage ich, oh wei, oh wei. Ich möchte nicht, dass in 400 Jahren irgendeiner eine Chronologie der CGMG schreibt oder der Gemeinde und dann sagte, naja, und Stephen wandelte treu wie sein ältester Volker und XY lebte in den Sünden seines ältesten Ansgar. Also, aber das ist eine Brandmarkung. Ja? Dieser König, doc, 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 die nächsten 200, 300 Jahre immer wieder, wie Jerobeam. Aua. Einzelne Könige. Omri, am Ende dann. Im nächsten Abschnitt erzählt der Autor die Geschichten einzelner Könige Israels und Judas. Die liste ich hier nicht alle auf. Dieser Abschnitt mit Geschichten über einzelne Herrscher erreicht seinen Höhepunkt in der kurzen Darstellung Omris. Omri von Israel, 885 bis 874 vor Christus, führt solch ein politisch beeindruckendes Königreich, das selbst 100 Jahre später in assyrischen Texten, das sind ja die Gegner Israels, das Nordreich Israel immer noch als das Haus des Omri auftaucht. Also 100 Jahre später noch. Ja, wir sind auch das Land Honeckers, oder? Obwohl Omri große politische Macht ausübte, erwähnt dieser Abschnitt nur, wie er an die Macht kam, wie er die neue Hauptstadt Samaria erbaute und wie beispiellos böse er handelte. Dass er die Hauptstadt nach XY verlegte, wohin hat er die verlegt? Ganz einfach, stand zwei Zeilen davor. Samaria, genau. Hat vielleicht damit zu tun, dass er seine Untertanen zwang, andere Götter neben Jahwe anzubeten. Jerusalem, Tempel, Jahwe-Anbetung. Samaria, andere Bett. Omris Bündnis mit dem König von Sidon führte dazu. Okay, Moment. Also, ich habe mich entschieden, wenn Klaus hier wäre, müsste ich noch viel mehr Könige nennen, weil der kennt jeden König persönlich, habe ich den Eindruck. Und in der Schwierigkeit, das Ganze auf 10 Seiten runterzudampfen, habe ich wirklich viele Könige gestrichen. Und ich habe jedes Mal überlegt, wie detailliert gehst du rein? Weil eigentlich müsste man ein riesen Netzwerk an Karte haben und immer wieder gucken, wer ist wer. Den Absatz versucht mal kurz zwischenzuspeichern, weil ich beziehe mich gleich nochmal drauf. Ja? Omris Bündnis mit dem König von Sidon führte dazu, dass Omris Sohn, der heißt Ahab, die Isabel heiratete. Wer ist Isabel? Eine Frau, die sehr bedeutend ist in dem ganzen Buch. Die ist die Prinzessin von Sidon. Das heißt, sie ist keine Jüdin, Israelitin, Hebräerin. Sie ist eine ausländische Frau. Und, tut mir leid, liebe Damen, sehr oft sind die ausländischen Frauen das Synonym für Götzendienst. Das haben wir bei Salomo schon gesehen, dass die ausländischen Frauen, klar, alle haben angebetet. Und wenn du den einen aus einer anderen Religion ins eigene Haus holst, mit dem du ja auch ganz gut vielleicht kannst, wirst du vielleicht schnell verführt. Und das heißt, dieser Omri, politisch ganz toll, religiös böse, kauft sich eine externe Frau ein, die Isabel, zeugt mit ihr den Ahab, und das wird nachher nochmal bedeutend sein. Diese Heirat war den Ehen Salomos nicht unähnlich, denn auch hier war die Eheschließung politisch motiviert, aber auch hier sollte sie ihre geistlichen Auswirkungen haben. Jetzt kommen wir die Phase zeitweisen Frieden und Freundschaft. Das letzte Teil des ersten Buches der Könige beschreibt eine Zeit des Friedens und der Freundschaft zwischen Israel und Juda. Hier wird wieder deutlich, dass der Verfasser weniger an politischem Können interessiert ist und sein Augenmerk vielmehr der Tatsache gilt, dass der Bund gebrochen wurde. Dass Jerobeam der Erste, the bad guy, Götzenbilder zur Anbetung Jahwes fertigen ließ. Zur Anbetung Jahwes? Streich mal Jahwes bitte durch, das hat da nichts zu suchen. Also, dass Jerobeam der Erste Götzenbilder zur Anbetung anfertigen ließ, war nur die erste Stufe. Omri und Ahab gingen noch weiter. Sie versuchten, eine ganz neue Religion einzuführen, die den Glauben Israels in seinem Kern traf. Diese existenzgefährdende Auseinandersetzung, die in den Kapiteln geschildert wird, entscheidet über Israels Zukunft. Nun traten Propheten als warnende Werkzeuge Gottes mehr in den Vordergrund. Zunächst Elia und Elisa, beide sehr bekannt. Faszinierend ist nur, dass Elisa hier eindeutig ein männlicher Name ist, während er heutzutage eher bei den Mädchen verwendet wird. Also ich kenne Mädchen, die Elisa heißen. Unheil drohte wegen der Sünde. Ohne vorgestellt zu werden, Zeile 179, erscheint Elia auf der Bildfläche. Er ist einfach da. Erinnert Ahab an den wahren Gott Israels, Jahwe. Seine Ankündigung, dass Tau und Regen aufhören werden, war eine unmittelbare Herausforderung an Baal. Warum? Weil Baal der kananitische Gott des Sturmes und des Regens ist. Das muss man wissen, um zu kapieren, wie sehr das eine Herausforderung ist. Ich weiß nicht, Volker, du hast deine Diplomarbeit in als Wirtschaftsingenieur gemacht?
Ja.
So, und wenn ich jetzt mit ihm in den Zweikampf treten würde und ich würde sagen, Carsten, stelle uns unbedingt eine Aufgabe aus dem Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens, dann wäre klar, er ist der Profi und ich habe gar keine Ahnung davon. Und genau das ist das, was Elia hier macht und sagt, okay, wenn Baal der Gott des Regens ist, und wir haben hier seit 3,5 Jahren ein Problem mit Regen, wir haben nämlich gar keinen Regen gehabt, es ist ziemlich dürre, macht mal. Also er greift Baal auf seinem ureigensten Terrain an. So als wenn irgendjemand, nee, Fußballparallelen sollte ich nicht bringen, ich reiche den Satz. So, Zeile 183. Nach einer Trockenperiode von fast 4 Jahren fordert Elia hunderte von Baals Propheten und das Volk heraus. Am Berg Karmel, der dem Gott Baal geweiht war, sollten sie ein für alle Mal erkennen, wer der Gott des Himmels ist. Elia fordert Baal somit auf seinem eigenen Terrain heraus. Sein Berg, sein Thema, seine Propheten, 100 Leute, seine anbetende Volksmasse. Also Elia geht wirklich rein in den Rachen des Löwen. Treffend entlarvt er die Doppelbödigkeit ihrer Religion. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Zur Hingabe an Gott gehört die Hingabe an seine Wahrheit mit ganzem und ungeteiltem Herzen. Jeder Kompromiss bedeutet, auf beiden Seiten zu hinken. Die heidnischen Propheten wandten daraufhin ihre ganze magische Kunst auf, um Baal dazu zu bewegen, Feuer vom Himmel zu schicken, doch vergeblich. Dann sprach Elia ein schlichtes Gebet und das Feuer vom Herrn fiel herab. Und jetzt kommt etwas, was Interessantes für alle, die im Dienst des Herrn stehen. Ich finde es erstmal deprimierend und dann finde ich es wieder mutmachend. Elia hat diesen riesen Sieg errungen. Ja, da waren 100 Baalspriester um ihn rum, das ganze Volk, und alle waren eigentlich gegen Elia, weil sie für Baal waren. Und dann kommt das mit, wir kippen noch Wasser auf den Altar drauf und schreit ein bisschen lauter, vielleicht ist euer Herr gerade aufs Klo gegangen, steht ja auch so ein lustiger, ironischer Satz da. Und dann betet Elia, kurz, prägnant, und das Feuer ist da. Was für ein Sieg! Und jetzt im Bild gesprochen, Elia tritt von der Bühne ab und backstage fällt er in eine tiefe Depression. Faszinierend, eigentlich müsste man noch völlig high sein, wenn man sowas erlebt hat, oder? Zeile 194, der Herr siegte an jenem Tag großartig durch Elia, aber die Schlacht war noch lange nicht vorbei. Königin Isabel trachtete Elia nach dem Leben. Nach dem Triumph auf dem Berg Karmel war Elia physisch wie emotional nicht mehr in der Lage, den Konflikt fortzusetzen. Es war leichter für ihn fortzulaufen und Gott zu bitten, einen anderen seiner Knechte im Kampf gegen den Baalismus einzusetzen. Selbstzweifel, Depressionen, ja sogar Selbstmordgedanken können sich nach geistlichen Triumphen einstellen. Doch Gott gab Elia das, was dieser brauchte, Ruhe und Nahrung, sowie eine neue Schau von Gottes herrlicher Majestät, speziell zugeschnitten auf Elias Situation. Es kann schon zu Gottes Wesen gehören, dass er im starken Wind, im Erdbeben oder im Feuer erscheint. Aber an jenem Tag erschien Jahwe dem Elia in einem stillen, sanften Sausen. Nach seinem Rückzug war Elia allein mit Gott gewesen und nun war er bereit, in den Kampf zurückzukehren und Elisa zu seinem Nachfolger zu salben. Also ich finde das faszinierend, das genauer zu betrachten. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, aber ich glaube, da kann man sich einige gute Ideen für die Seelsorge auch rausholen. Wenn man selbst betroffen ist von so einer Depression, von so einer Form von Depression, oder wenn man jemanden in der Nähe hat, der so niedergeschlagen ist. Ruhe und Nahrung. Sehr interessant. Zeile 206 und fortfolgende: Ahabs Ungehorsam. Ahab ist der Sohn von Omri und Isabel, der Ausländerin, genau. Steht falsch im Skript? Nein, Ahab hat die Isabel geheiratet, genau, völlig richtig. Habe ich vorhin falsch auch erzählt, sorry. Also, völlig richtig. Steht auch in der Zeile 164 richtig, dass Ahab die Isabel geheiratet hat. Ich habe vorhin, glaube ich, erzählt, dass Omri Isabel geheiratet hat. Genau. Ahab hat Isabel geheiratet. In 2 Schlachten lässt dieser Ahab die letzte Gelegenheit verstreichen, auf Jahwe zu hören. Obwohl Propheten viel mit ihm geredet haben, er hört nicht. Nachdem er sich dann noch nach Isabels Intervention den Weinberg von Naboth einverleibt, kündigt Elia sowohl den gewaltsamen Tod als auch den Untergang der Dynastie Ahabs an. Die Geschichte um den Weinberg kann man auch nochmal in Ruhe lesen. Ich habe sie hier auch rausgestrichen aus Zeitgründen. Aber ein Weinberg wird nicht verkauft. Punkt. Das ist nicht richtig. Aber die Ausländerin sagt, interessiert mich nicht. Du bist der König und du stehst über dem Gesetz. Und das ist im Ausland auch so. Irgendeiner muss das Gesetz machen und der steht drüber. Ja, so wie auch theoretisch der Souverän des Volkes über den Bundestag neue Gesetze erlassen kann. Aber so ist es nicht in Israel. Und wenn Gott das Gesetz gegeben hat, dann kann der König es nicht eigenständig ändern. Und hier hat die Isabel ihren lieben Ehemann Ahab verführt. Und das ist schon ein ganz starker Tobak, den sich beide da geleistet haben. Am Ende wird Ahab brutal sterben und die Dynastie Ahabs wird enden. Okay, notierst du die Frage? Ich suche sie nachher aus. Ich habe noch 25 Minuten. Na, das könnten wir schaffen. Sei wirklich so lieb, notierst du. Ich suche dir gern raus. So, geteiltes Königreich, immer noch der zweite große Block. Ich habe bloß hier einen Einschnitt gemacht, weil wir jetzt ins Buch Zweite Könige kommen. Ja, aber eigentlich sind wir immer noch im zweiten großen Block, das geteilte Königreich. Der Übergang von Elia zu Elisa. Elia war ja deprimiert und hatte sich gewünscht, ach, schick doch einen anderen, der das Ganze für mich weiterführt. Gott geht nur indirekt darauf ein. Erstmal stärkt er ihn und ermutigt ihn wieder. Und das klappt auch und da passieren auch noch tolle Sachen. Aber es wird auch einen Nachfolger geben, der Elisa. Um den Zusammenhang ein bisschen zu verstehen, hat der Verfasser an 2. Könige 1 den Ahasja nochmal erwähnt. Dessen abgötterische Herrschaft wird durch gewaltsamen Tod beendet. Wie läuft das genau ab? Der Mann stürzt, verletzt sich und hat Angst, an dieser Verletzung zu sterben. Daraufhin schickt er Boten zu Baal-Sebub, also ich sag mal zu einem Götzen, um im Blick auf seine Gunst, um diesen Baal zu befragen, werde ich jetzt sterben oder werde ich wieder gesund werden? Aber, Zeile 215, die wahre Antwort kommt von Elia. Elia ist treu und kommt zu Ahasja und sagt, die Verletzung wird wirklich tödlich sein. Da Ahasja den einen abgewiesen hat, der ihm die Gesundheit hätte wiedergeben können. Warum schickst du Gesandte zu Baal-Sebub? Warum kommst du nicht zu Yahweh? Damit endet auch dann die Geschichte Elias. Er ist jemand, der nicht leiblich stirbt, sondern direkt in den Himmel entrückt wird. Und da kennen wir noch einen zweiten im Alten Testament, dem das geschieht. Jemand, der nicht leiblich stirbt, sondern direkt in den Himmel entrückt wird. Wie heißt der andere? Hebron, Henoch. Hebron ist eine Stadt, von daher heißt es Henoch, genau. H-E-N-O-C-H, Henoch. Das wird gemeinhin als eine besondere Liebe verstanden. David hätte es auch verdient, entrückt zu werden. Also ob das immer so eine Zwangsformel ist, aber irgendwie hat es Gott gefallen, mal so ein bisschen eine Abweichung von der Regel zu machen. Das ist das Recht des Souveräns. In den Kapitel 2 bis 8 berichtet der Verfasser über Elia, der Gott erfolgreich darum gebeten hat, Elias Nachfolger anzutreten. Wenn ihr Zeit habt und wenn ihr euch amüsieren wollt, lest das mal durch, was der Mann gebetet hat. Ich finde das krass. Lest, was Elia alles getan hat an Wundern und lest dann, mit welcher jugendlichen Dreistheit Elisa mit Gott redet. Wisst ihr, was er fordert? Habt ihr die Passage vor Augen vielleicht? Genau. Ich hätte gern das Doppelte von Glaubenstaten und Wundern und so weiter als Elia. Unsere Bescheidenheit würde sagen, also Herr, wenn ich halb so wundersam wirken dürfte wie der Elia, das wäre schon toll. Ich hätte gern das Doppelte. Cool. Ich will nicht sagen, dass er arrogant ist. Ich finde es nur eine sehr interessante Sicht von Gott, wie man mit Gott reden kann. Und dann ist einfach ganz nett, diese Liste da unten zu sehen, was er denn alles gemacht hat. Wir lesen in diesen paar Kapiteln 2 bis 8 halt von mehreren Episoden aus dem Leben. Könnt ihr mal durchgehen. Will ich jetzt selbst nicht vorlesen. Spannend, spannend, spannend. Zeile 237 auf Seite 7. Elisa wirkte rund um den Untergang der Dynastie Omri in Israel und der Königin Athalia in Juda. Und ich habe gelesen in einem Buch, 40% von 2. Könige berichten von Elisa und damit den israelitischen Königen. Das ist überproportional. 40% des zweiten Buches nur über Elisa. Der Verfasser will aufzeigen, wie es zum Untergang beider Teilstaaten Israels gekommen ist. Nach den Büchern der Könige war die Hauptursache für das Scheitern Israels die Politik seiner Könige und deren Mangel an Gehorsam gegenüber dem prophetischen Wort. Nur Hiskia und Josia werden lobend hervorgehoben, weil sie im hohen Maße auf das Wort Gottes hörten. Alle anderen Könige sind im besten Fall nachlässig, im schlimmsten Fall gottlos und böse. Sie haben das Wort der Propheten nicht gehört. Das Wort der Propheten, das könnt ihr immer wieder feststellen, ist gleichzusetzen mit dem Reden Gottes. Das heißt, sie haben auf Yahweh nicht gehört. Und wir haben als Neutestamentler, wenn wir vom Wort Gottes reden, haben wir eine andere Vorstellung. Wir meinen damit nicht so sehr das Reden eines Elias oder eines Nathan oder eines Samuels, alles drei Propheten. Sondern wenn wir vom Wort Gottes reden, reden wir von der Bibel. Aber auch da sagt Altes wie Neues Testament eindeutig, wenn ihr die Bibel hört, hört ihr Gott. Das heißt, wenn die alttestamentlichen Könige die Propheten nicht gehört haben, die haben halt auf ein paar Buddies nicht gehört, die da rumgelaufen sind. Nein, sie haben auf Gott nicht gehört. Und wenn wir uns erlauben zu sagen, ja, das Wort Gottes, das muss man nicht alles so streng nehmen, ich halte mich halt an das Evangelium, was auch immer das genau ist. Ja, die Bergrede ist für mich etwas, was schon eine gute Orientierung bietet, aber der Rest, brauche ich nicht. Dann höre ich faktisch nicht auf das Wort Gottes und mache mir eigentlich den gleichen Fehler, kaufe ich mir ein, wie die alttestamentlichen Könige. Der Punkt ist, hörst du auf das Wort Gottes oder hörst du nicht auf das Wort Gottes? Das ist relativ simpel. Warnung, das Wort Gottes, wie wir es heute haben, in Schriftform nicht ernst zu nehmen. 246, die Dynastie Jehus. So, jetzt wird es spannend. Wieder viele Namen, ich hoffe, ihr schafft es. Wir probieren es. Versucht euch innerlich eine Grafik zu machen. Jehu stürzte, wie von Elia angekündigt, die Dynastie Omris. Das war das Gericht Gottes über den Baalskult in Israel. Elisa, der nächste Prophet, beauftragte einen unbenannten Propheten damit, Jehu, den Anführer des Heeres Israels, zum König zu salben, um Ahabs Sippe auszulöschen und das Blut der Propheten zu rächen, das Isabel vergossen hatte. Isabel, die Frau von Ahab, die Ausländerin. König Joram von Juda, Achtung, jetzt sind wir im Südreich, hatte Athalia geheiratet, die Tochter Ahabs von Israel, um dadurch ein Bündnis zwischen dem Nord- und dem Südreich zu besiegeln. Dieser Joram hatte einen Sohn und der heißt Ahasja. Und der wurde durch die Religionspolitik der Dynastie Ahabs beeinflusst, eventuell über seine gottlose Mutter. Bei seiner Säuberungsaktion tötete Jehu auch Ahasja von Juda wegen dessen Verstrickung in die Religion und die Politik Ahabs. Wunderbar, das nennt man Außenpolitik. Hä? Irgendjemand hat irgendjemand geheiratet. Der irgendjemand geheiratet ist die Tochter von irgendjemand anders. Der wird zum neuen König eingesetzt. Der kämpft gegen bestimmte Leute. Das Ausland regt sich auf. Daraufhin wird auch jemand im Ausland umgebracht, weil die ja alle miteinander verknüpft sind. Ihr könnt nichts anderes machen, als ein großes Stück Papier neben den Bibeltext zu legen und anfangen, Namen zu schreiben, Linien, ein Soziogramm sozusagen zu malen. So, aber das Ganze hört nicht auf. Also bei der Säuberungsaktion hat Jehu auch den Ahasja getötet. Und wer ist Ahasja? Lesen wir im nächsten Absatz. Als die gottlose Königsmutter Athalia erfuhr, dass Jehu ihren Sohn getötet hatte, versuchte sie, die davidische Königsfamilie in Jerusalem auszulotten. Okay, wenn ihr meinen Sohn umbringt, liebe Leute, ich kann das auch. Wen haben wir denn bei euch aus dem Stamme Davids? Und wir hören auf. Wenn wir hören David, merken wir, ups, das ist die Verheißungslinie des Segens Gottes. Adam und Eva, dein Same und ihr Same und so weiter wird. Und dann kommen wir irgendwann Abraham, Isaak, Jakob. Und irgendwo zieht sich ja diese große Linie durch, weswegen es im Neuen Testament plötzlich heißt, dass Jesus der Sohn Davids ist, also ein Nachfolge Davids. Und immer wenn wir hören, dass die davidische Linie angegriffen wird, achten wir, oh, Wie kommen wir denn dadurch? Diese Linie Davids darf nicht abreißen, weil da liegt ein Segen drauf. Versuchte sie, Zeile 257, die davidische Königsfamilie in Jerusalem auszurotten, aus Rache dafür, dass Jehu ihre Familie im Nordreich dahin gemetzelt hatte. Sie hatte auch fast Erfolg damit, aber einer der Söhne des Königs, der einjährige Joasch, wurde von seiner Tante im Tempel des Herrn versteckt. Schöner Spielplatz. 6 Jahre lang herrschte Athalia dann über Juda, während Joasch versteckt gehalten wurde. Im 7. Jahr führte der Hohepriester Jojada einen Aufstand an, tötete Athalia, setzte den 7-jährigen Joasch auf den Thron und feierte mit dem Volk ein Bundeserneuerungsfest. Das heißt, die davidische Linie war wieder auf dem Thron. Wahnsinn. Solange der junge König Joasch den mächtigen Jojada zur Seite hatte, der ihn führte und ihn beriet, war er dem Bund auch treu. Nach Jojadas Tod aber war dessen guter Einfluss rasch vergessen und das Volk fiel wieder in die Götzendienerei, Abgötterei zurück. Genau. Zeile 265, Abgötterei oder Götzendienerei zurück. Mann, ist das spannend. Mit dem Aufstieg Jehus und seiner Dynastie im Nordreich fand die Zeit des Friedens zwischen Israel und Juda ein Ende. Die restlichen Kapitel dieses Abschnittes, 13 bis 17, berichten im Wechsel über die Könige beider Staaten und schließen mit dem Fall des Nordreichs. In Kapitel 13 wird die Herrschaft der Nachfolger Jehus im Nordreich zusammengefasst. Hier wird auch Elias letzte Prophetie und sein Tod erwähnt. In Kapitel 14 wird die Geschichte mit der Regentschaft Amasias von Juda fortgesetzt und schließt mit einer zusammenfassenden Bemerkung über den 4. König der Dynastie Jehus, Jerobeam II. Von Israel. Insgesamt, Israel missbrauchte unter Jeroboam sowohl seine Macht als auch seinen Reichtum. Die frühesten Schriftpropheten Amos und Hosea, da sind wir vermutlich in 3 Jahren in Bibelkunde, verurteilten diese Nation, weil dort die Armen unterdrückt wurden und der König seine Privilegien zu sehr ausnutzte. Oft mussten die Propheten die Nation wegen ihrer Dekadenz und Raffgier während der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts verurteilen. Wenn ich jetzt auf Tempo mache, hoffe ich auf euer Verständnis. Asaja oder Osia von Juda, Kapitel 15, beginnt mit der Geschichte Asajas von Juda. Er wird in den Königs- und Chronikbüchern sowie bei den Propheten auch Osia genannt. Alles in allem regierte er 52 Jahre lang. Er genoss friedliche und stabile Zeiten in Juda, ähnlich Jerobeam II. In Israel. Wie instabil zeitgleich die Verhältnisse im Nordreich Israels allerdings waren, wird daran erkennbar, wie rasch dort die Könige wechselten. Und das war keine freundliche Amtsübergabe. Meistens hat der Vorgänger sein Leben ausgehaucht und das nicht freiwillig. Das Nordreich fällt langsam. Zeile 287. Der Assyrer, Assyrien, Gegner von Israel. Der Assyrer Tiglat-Pileser III., auch Pul genannt, dehnte sein Reich in Richtung Westen aus. Menahem konnte ihn nur sich dadurch vom Leibe halten, dass er ihm hohen Tribut entrichtete, den er aus Israels reicher Oberschicht herauspresste. Aber das war nur ein kurzer Aufschub. Unter Pekach, also das sind alles israelitische Könige hier, also Menahem und Pekach. Unter Pekach begann dann Tiglat-Pileser, Teile Israels zu erobern und Leute gefangen wegzuführen. Der Vorstoß Assyriens nach Syrien, Palästina, sollte schließlich zum Untergang des Nordreiches Israel führen. Ehe er dies aber beschreibt, geht der Verfasser wieder zu Juda über. Erstaunlicherweise spitzt Ahas den Götzendienst Judas noch weiter zu, genau in dem Moment, da Israel wegen seiner Sünde dem Untergang entgegengeht. Also man sieht, der Gegner, eigentlich ist es ja der Volksbruder Israel, der wird erobert nach und nach, es wird immer schlimmer, aber man zieht keine Konsequenzen draus, dreht nicht um, sondern sündigt umso mehr. Und zum ersten Mal in der Geschichte Judas ahmt ein König in Jerusalem die Sünden des Nordreiches Israel nach. Als Ahas König in Jerusalem war, versuchten Rezin, der letzte König Syriens, und Pekach von Israel, ihn dazu zu zwingen, ein Bündnis gegen Tiglat-Pileser einzugehen. Das ist dieser Assyrer, von dem wir eben gehört haben, dass er das Nordreich angreift. Ahas musste sich entscheiden, ob er sich mit diesen beiden schwachen Herrschern zusammenschließen oder ob er sich den Assyrern unterwerfen sollte. Dies führte zu einer klassisch gewordenen Konfrontation zwischen dem Propheten Jesaja und dem König. Das könnt ihr in Jesaja 7 nachlesen. Also wenn ihr an der Stelle angekommen seid, beim Bibellesen, schnappt euch Jesaja 7 und lest das einfach mal. Zeile 303. Ahas entschied sich dafür, lieber Tiglat-Pileser zu vertrauen, statt Gott. Als Vasall Assyriens genoss Ahas den Schutz vor anderen Feinden. Doch dieser Schutz verlangte einen hohen Preis. Die Schätze von Tempel und Palast mussten geleert werden, um Geschenke an Tiglat-Pileser senden zu können, die dieser als Tribut akzeptierte. Von da an würde Juda nie mehr völlig frei existieren können. Politische Großmächte aus Mesopotamien werden Juda die restliche Zeit seiner Geschichte über im Griff haben. Das ist eine politische Beschreibung einer politischen Fragestellung, einer politischen Antwort. Verbünde ich mich mit Zweien gegen Assyrien oder falle ich vor Assyrien auf die Knie? Und wir werden nachher im weiteren Bericht eine ähnliche Situation wieder im Hinblick auf Assyrien sehen. Und da hat jemand anders gehandelt. Und es ist, deswegen habe ich hierüber geschrieben, eine nicht unwichtige Geschichte. Momentan ist es für euch erstmal ein politischer Bericht. Haltet irgendwie den Finger auf der Stelle und nachher werde ich irgendwann sagen, ping, hier ist das Gegenbeispiel, wie man es auch machen kann. Zeile 310. Hoschea, der letzte König Israels, wollte sich durch ein Bündnis mit Ägypten gegen Assyrien schützen. Doch Tiglat-Pilesers Nachfolger Salmanasser V. sah darin einen Verrat, hatte auch recht, belagerte Israels Hauptstadt Samaria und eroberte sie nach 3 Jahren und deportierte viele ihrer Bürger. Was Deportation ist, könnt ihr am praktischsten nachlesen in Daniel Kapitel 1. Da kommen die Soldaten und sagen, okay Jungs, alle schön mitkommen, ihr könnt euch noch gerne einen kleinen Rucksack aufschneiden hinten dran und jetzt geht es erstmal ein paar Wochen lang Richtung Babylon in dem Fall. Hier ist es noch Assyrien. Das heißt, die Leute werden einfach aus der Heimat rausgerissen und müssen künftig in einem anderen Land leben, müssen dort die Sprache lernen, übernehmen die Kultur, oft damit auch die Religion. Und das, was die Borg-Assimilation nennen, ist genau an der Stelle passiert, dass wenn du nicht mehr in deiner Heimat, nicht mehr in deiner Kultur, nicht mehr in deiner Sprache bist, du wirst irgendwann zu einem solchen Menschen. Das ist das, was uns heute auch innenpolitisch immer wieder beschäftigt. Wie assimiliert müssen Türken, Griechen, Polen, Russland, Deutsche sein, um in dieser Stadt bestehen zu können? Das ist immer die große Frage. Und die haben das damals einfach ganz praktisch gelöst. Wenn du jemanden besiegen willst, lässt du ihn nicht in der Heimat, sondern du schnappst dir bestimmte Leute, meistens hat man die Jungen und die Hübschen genommen, schleppt die in die eigene Heimat und in das Loch, was da entsteht, in dem eroberten Land, schiebt man andere Leute. So richtig wie auf einem Schachbrett so, na, schieben wir die Leute dorthin und dorthin. Wie bitte? Keine neue Idee von ihm. Ja. Und so sind dann die Samariter entstanden, oder die Samaritaner, die wir dann im Neuen Testament kennenlernen. Ihr kennt ja dieses Gespräch von Jesus mit einer Samariterin. Das sind einfach Leute, die da angesiedelt wurden. So, Seite 9. Der Verfasser nennt in den Versen 7 bis 23 deutlich die Gründe für Israels Fall. Es ging nicht deshalb unter, weil es ein zu kleines Heer gehabt hätte. Vielmehr hatte Israel die Gebote und Satzungen des Herrn gebrochen. Sie wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges. Es war Jahwe, der für Israels Fall verantwortlich war. Jahwe sagt, okay, 5. Mose 28, das Wohl und das Wehe, der Segen und der Fluch, bleibt mir treu. Betet nur mich an, haltet meine Ordnungen, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr es nicht macht, habe ich euch im Vornherein gesagt, ihr wart noch nicht mal im Land Kanaan. Ich habe es euch vorher gesagt, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann gibt's was auf den Deckel und zwar richtig kräftig. Und sie haben es im Vornherein nicht gelernt und der Verfasser der Königebücher malt das immer wieder aus, um zu sagen, Leute, lernt doch irgendwann mal was draus. So. 320, nach dem Untergang Israels, beschreibt der Verfasser das Leben Judas. Wir sind also im dritten Abschnitt des Königswerkes. Judas Könige schwankten zwischen echten religiösen Reformen, Hiskia und Josia, und Götzendienst, Manasse und Joahas, hin und her. Wir wissen über diese Epoche der Geschichte mehr als über jede andere, weil hier sehr viel Textmaterial vorliegt, biblisch wie auch außerbiblisch. Auch nach dem Untergang Israels im Jahre 722 vor Christus setzte Assyrien sein aggressives militärisches Vorgehen fort und Sanherib, ein Assyrer, fiel im Jahre 701 in Juda ein, als Hiskia König war. Siehe unten, und ihr habt den Finger immer noch auf der nicht unwichtigen Geschichte. König Hiskia, nein, halt, Zeile 326. Aber um die nächste Jahrhundertwende folgte den Assyrern eine andere Großmacht. Das heißt, die Assyrer werden besiegt werden von den Babyloniern. Falls ihr das euch merken wollt, ist es immer so schwierig, wenn man nicht wahnsinnig tief in der Geschichte drin ist. A, B, Assyrer, dann kommt B, die Babylonier, das ist alphabetisch. Und danach kommen die Meder und die Perser. Die sind meistens zusammen und es ist ein bisschen schwierig, die genau auseinanderzuhalten. Ja, man kennt das Gesetz der Meder und Perser. Ja, also A, B, M, P. Wenn ihr das alphabetisch euch merkt, dann kriegt ihr das schneller eingeordnet. Wer ist denn wer? Also Babylon hat Assyrien besiegt. Zweite Könige schließt. Ich bin jetzt in Zusammenfassung des letzten Teils des Buches, schließt mit der Zerstörung Jerusalems und dem Beginn des babylonischen Exils von Juda. Dieser König Hiskia ist einer besonderen Erwähnung wert. Hiskia ist in den Augen Gottes, und das ist ja entscheidend, ein guter König. Er leitet eine religiöse Reform ein, er setzt sich gegen Assyrien zur Wehr und kehrt so die Politik des Ahas um. Auch eroberte er das Philisterland. Wenn ihr den Finger noch bei der unwichtigen Geschichte habt, also Zeile 298, Ahas hat gesagt, meine politische Entscheidung ist, ich werde mich Assyrien unterwerfen. Hiskia hingegen sagt, nö, das mache ich nicht, ich setze mich gegen Assyrien zur Wehr. Zeile 332. Dass sich Hiskia dem Bund des Herrn gegenüber verpflichtet wusste, bedeutete für ihn, dass er sich weigerte, an den Machtspielen der internationalen Politik jener Zeit teilzuhaben. Sein Aufstand gegen Assyrien mag wie ein Selbstmord ausgesehen haben. Der Assyrer, auch falsch geschrieben, merke ich gerade, Sanherib, Mann, oh Mann, lauter Tippfehler, greift Juda an und dessen Niederlage scheint schon festzustehen. Selbstmord. Wie kann man das machen? Der aktuellen Weltmacht sich in den Weg stellen. Da betet Hiskia im Tempel, eines der großartigsten Gebete, die Bibel enthält. Er strebte danach, dass es Gottes Königreich gut gehe und bat Gott um Befreiung. Der Herr verhieß ihm durch den Propheten Jesaja, dass die Befreiung erfolgen werde. In nur drei kurzen Versen wird dann wiedergegeben, wie Sanheribs Heer durch ein Wunder Gottes vernichtend geschlagen wurde. Sanherib kehrt nach Assyrien zurück und wurde ermordet. Die Assyrer hatten Hiskias Gott unterschätzt. Jetzt überlege ich gerade. Ja, was würdet ihr hinschreiben auf die Zeile 341? Hätte von Israel doch denselben Glauben gehabt. Wie bitte? Genau, bei mir steht auch Hoschea, aber es trifft auch auf Ahas zu. Jetzt überlege ich, ihr könnt beides hinschreiben. Also Ahas ist halt diesen Pakt nicht eingegangen, gegen Assyrien anzutreten, sondern hat sich unterworfen. Und Hoschea, deswegen stimmt deine Antwort genauso gut, Carsten, der hat sich ja im Bündnis mit Ägypten eingelassen, um gegen Assyrien anzugehen. Was dann zur Eroberung von Samaria führte. Also das Unterwerfen ist falsch, siehe Ahab. Das mit dem Feind zusammenpaktieren, um den anderen größeren Feind zu bekämpfen, ist auch falsch. Das wäre Hoscheas Methode, sondern Hiskias Methode war richtig. Vertraue auf Gott und ihn allein. Also, wenn ihr das von Israel wörtlich nehmt, was ja da steht, müsst ihr wörtlich nehmen, dann ist es Hoschea von Israel. Wenn ihr das von Israel mit Tippex wegtippex, dann könnt ihr auch gerne Ahas von Juda hinschreiben. So, jetzt kommt nicht mehr viel Imposantes, außer unserem Freund Josia natürlich. Manasse ist der Sohn von Hiskia, leider gottlos, regierte am längsten, was nicht viel zu bedeuten hat. Ist eine der dunkelsten Epochen in Judas Geschichte und die Geschichte schreibt ihm auch den Untergang Jerusalems zu. Dann hören wir noch von Josia, das war der letzte gottesfürchtige Herrscher Judas vor der Zeit des babylonischen Exils. Als er noch ein junger König war, fand der Hohepriester das Gesetzbuch im Tempel des Herrn. Ein Mensch muss seine Unordnung geherrscht haben, dass man das finden muss. Dies war vermutlich das ganze fünfte Buch Mose, Deuteronomium. Oder ein Teil davon, das bei der Tempeleinweihung durch Salomo im Tempel hinterlegt worden war. Die Wiederentdeckung des Gesetzbuches machte auf den jungen König großen Eindruck. Er ließ rasch allen heidnischen Gottesdienst im Lande ausrotten und setzte das Passafest wieder ein, das seit der Richterzeit nicht mehr gefeiert worden war. Und nochmal, aufgrund von einer eigenen persönlichen Biografie heraus, das liest sich immer so. Der junge König Josia fand das Buch, las es, erschrak und ließ den heidnischen Gottesdienst im ganzen Land ausrotten.
Ja, klar.
Die waren alle begeistert davon, ne? Die haben gestanden und gesagt, endlich mal einer, der mir den Götzen aus meiner Wohnung rausreißt. Juhu! Das Geschäft, das ich als Priester gemacht habe, indem ich dem Baal geopfert habe, das war ja auch eine Wirtschaftsfrage. Ja? Schön, dass das endlich abgesägt wird. Yes! Vote for him! Das hat ihn nicht interessiert. Er wusste, was Gott will und hat das gemacht. Und das ist das Beeindruckende, was wir dahinter lesen dürfen. Von daher ist diese Einführung, dass ein junger König war, für mich besonders wichtig. Assyriens Großmachtstellung wurde von den Babyloniern und Medern angegriffen. Seine Hauptstadt Ninive wurde im Jahre 612 erobert. Als ein, und es ist sehr kompakt dargestellt jetzt, als ein ägyptischer König in Assyrien beistehen wollte, stellte sich diesem ägyptischen König, der Josia, entgegen und kam dabei ums Leben. Judas letzte, vielversprechende Hoffnung auf echte Reformen starb damit ebenfalls. Auf Josia folgte eine Reihe schwächerer Könige, von denen keiner in der Lage war, Juda auf seinem Weg in den Untergang zu stoppen. Die Schilderung der Herrschaftszeit des letzten Königs Zedekia beinhaltet Einzelheiten über den Fall Jerusalems und die Zerstörung dieser Stadt durch die Babylonier. Die Propheten, insbesondere Jeremia und Habakuk, gewähren hier noch mehr Einblicke auch in die emotionalen Folgen dieser Katastrophe. Zwei Anhänge beenden das Gesamtwerk der Königebücher. Der Verfasser fügt zwei Anhänge bei. Das eine ist die Geschichte Judas unter dem babylonischen Statthalter Gedalia. Der soll die Leser im Exil vom neuesten Stand unterrichten. Man findet weitere Informationen in Jeremia 40 bis 41. Und der zweite Anhang lässt erkennen, dass Gottes Bundesliebe zu seinem Volk selbst in jenen Tagen voll Verzweiflung noch da war. Im Frühjahr des Jahres 561 vor Christus ließ Nebukadnezars Sohn, der ihm auf den Thron Babylons gefolgt war, Joachim frei. Die Königsbücher schließen mit dem hoffnungsvollen Ausblick, dass ein Nachkomme Davids lebte und wohlauf war. Was auch immer den babylonischen Herrscher dazu bewegte, Joachim freizulassen, Gott hatte verfügt, dass die Familie Davids nicht ausgelöscht werden sollte. Die Parallele ist eindeutig. Matthäus 1, Vers 1. Obwohl Menschen den Bund brechen, hält Gott ihn immer durch. Zwei Absätze der Zusammenfassung und dann haben wir es. Der Verfasser konnte während des Exils rückblickend darüber nachdenken, was in den vergangenen 4 Jahrhunderten geschehen war. Die Katastrophen der Jahre 722 und 587 vor Christus traten ein. Was waren denn das für Katastrophen? Seite 324, Untergang Israels im Jahre 722. Und wo steht das andere? Müsste hier oben, da oben, 355, nee, das ist, die Jahresangabe habe ich gar nicht drinstehen, merke ich gerade. Also das andere ist halt, sind zwei Reiche und dann halt die unterschiedlichen Deportationen. Die traten ein, weil Israel den Bund nicht gehalten hat, den Gott mit dem Volk am Sinai geschlossen hatte. Das 5. Buch Mose betont ganz klar, dass Israel nur dann im verheißenen Land leben und bestehen könnte, wenn es dem Bund treu bleibt. Ungehorsam bedeutete, dass das Volk das Land wieder verlieren würde. Dieser Gedanke bot die theologische Erklärung dafür, dass das Volk in den Untergang marschiert war und das verheißene Land verloren hatte. Nochmal, er jammert nicht nur über die Ist-Situation der Verfasser. Er klagt nicht nur, Herr, wie konntest du uns hierher nach Babylon verschiffen? Was ist aus deinen Verheißungen? Kann man dir nicht mehr vertrauen? Bist du nun der Gott, dem man vertrauen kann oder nicht? Nein, so ist nicht sein Blick, sondern er sagt, die Situation hat einen Grund. Und er guckt in die Geschichte und stellt fest, ja klar, Gott ist treu. Gott hat genau gemacht, was er gesagt hat. Das ist alles nachvollziehbar. Nicht jedes einzelne Detail mit jedem einzelnen König und wer wessen Frau heiratet und dessen Sohn umbringt oder deren Sohn umbringt. Aber Gott steht zu seinem Wort. Zeile 383. Die Bücher der Könige erzählen eine traurige Geschichte. Aber sie betonen wieder und wieder, wie wichtig es für uns ist, gottesfürchtig und treu gegenüber unserem Gott zu leben. Wir messen unseren Erfolg nur zu oft an unseren äußerlichen Errungenschaften. Das heißt nur an menschlichen Maßstäben. Die Königsbücher lehren uns, dass die eigene Treue und der Gehorsam gegenüber Gott der einzige Maßstab sind, nach dem wir beurteilen können, ob unser Leben erfolgreich ist. Und das ist die Hausaufgabe, die nicht im Papier steht. Geht einfach mal mit dieser Frage ins Gebet für euch. Wenn ich das Gefühl habe, gut zu sein, oder wenn Menschen an mich herantreten mit Kritik, positiv wie negativ Kritik, was ist eigentlich das Entscheidende? Es ist nicht, wir sind alle keine Politiker, unser politischer Erfolg. Aber als Gemeindeleiter treibt man auch, oder steht man in der Gefahr, Politik zu betreiben. Ja, wenn in der Gemeinde Frieden herrscht, ist das ein Zeichen dafür, dass ich ein guter Mensch bin? Wenn in der Familie Frieden herrscht, das zieht uns ja alle ein, heißt das, dass ich okay bin in Gottes Augen? Es kann ein Segen des Herrn sein. Und wenn Frieden da ist, ist es ein Segen. Aber entscheidend ist, wie Gott über mich denkt. Und nicht, wie die Menschheit um mich herum mich beurteilt. Oder wie die Errungenschaften sind. Und das Ganze misst sich schlussendlich am Hören auf das Reden Gottes. Und da haben wir erstmal den normativen Maßstab der Bibel. Ich will nicht ausschließen, dass Gott auch über das Gebet und Führung zu uns redet. Aber die Norm ist das Wort. Und wenn ich das schon beiseite schiebe per se, kann im Außenverhältnis alles perfekt sein. Aber dann heißt es sofort zur Bodenstation funken und sagen, Houston, wir haben ein Problem. Wir haben nur noch 3 Stunden zum Atmen. Helft uns bitte. Das war jetzt ein Zitat aus einem Film. Wer das nicht kennt, weil er keine Science Fictions guckt, was nicht schlimm ist, man kann auch ohne sein Hobby ins Himmelreich kommen. Wichtig ist, wenn du keine Beziehung, keine aktive, vertrauensvolle Beziehung zum Wort Gottes und Gott hast, dann ändere das. Und jetzt mache ich Punkt und wir machen erstmal eine Pause.